SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo, das war eine ganz schöne Überraschung dieser Tage. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden, dass Arbeitgeber muslimischen Mitarbeiterinnen untersagen können, Kopftuch während der Arbeit zu tragen. Nach vielen Urteilen deutscher Gerichte, die in der Regel der Religionsfreiheit mehr Gewicht eingeräumt haben, klingt das fast wie eine 180-Grad-Wendung. Doch ganz so ist es nicht. Der EuGH hat für mögliche Verbote enge Grenzen gezogen. Zum Beispiel, dass nicht Kopftücher alleine verboten werden können, sondern dass, wenn dann auch, Schmuck mit christlichem Kreuz genauso behandelt werden müsste, erklärt unser Experte.
Es dürfen natürlich nicht bestimmte Zeichen nur von einer bestimmten Religion verboten werden. Also wenn, dann muss dieses System der Religionsferne, der betrieblichen Neutralität jedwede Art von religiösen Zeichen umfassen.
Was außerdem erfüllt sein müsste, darüber sprechen wir gleich. Außerdem stellen wir ein Start-up vor, das die Lösung gegen Reichweitenangst gefunden haben will. Mobile Batterietrucks sollen es in Zukunft möglich machen, E-Autos überall da nachzuladen, wo es keine Ladesäulen gibt.
Einfach laden lassen, das ist unser Motto. Kunde kann uns bestellen. Wir kommen an den Ort, den er sich wünscht, zu der Uhrzeit und laden sein Auto.
Und wir sprechen einmal mehr über die Vier-Tage-Woche, denn die ist längst kein Phänomen mehr nur für hippe Trendunternehmen. Wir haben eine Handwerksfirma in Oftersheim bei Heidelberg besucht, die mit der verkürzten Arbeitszeit attraktiver für ihre Beschäftigten sein möchte. Und das lässt sie sich auch einiges kosten.
Unterm Strich haben sie erstmal für weniger Arbeitsleistungen eine Lohnerhöhung von 12-13% gekriegt. Das war finanziell erstmal ein relativ großer Schritt und sukzessive ist es aber am Einpendeln.
Das und mehr jetzt in dieser neuen Folge von SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, darf eine muslimische Lehrerin im Unterricht Kopftuch tragen? Eine Erzieherin in der Kita oder eine Verkäuferin im Drogeriemarkt? Diese Fragen wurden in den letzten Jahren immer wieder vor deutschen Gerichten verhandelt. Vergangenes Jahr hat das Bundesarbeitsgericht das generelle Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Berlin noch gekippt. Diese Woche hat der Europäische Gerichtshof im Fall der Erzieherin und der Verkäuferin geurteilt. Doch das Kopftuch kann vom Arbeitgeber verboten werden. Michael Fuhlrott ist Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius. Herr Fuhlrott, heißt das, der Weg ist jetzt frei für ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz?
Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass eine betriebliche Neutralitätspolitik, also das Verbot jedweder religiöser Zeichen im Betrieb, grundsätzlich ein legitimes Ziel ist. Aber der EuGH sagt genauso, dass die Religionsfreiheit des Einzelnen zu schützen ist und die ist in Deutschland kraft unserer Verfassung sehr stark ausgeprägt, sodass es pauschale Kopftuchverbote auch weiterhin nicht wird in Betrieben geben dürfen.
Das heißt, so ein Kopftuchverbot ist, wenn eben nur in bestimmten Fällen zulässig. Was wären denn da mögliche Gründe?
Ich müsste darlegen, dass ich vielleicht in diesem Fall des Kindergartenbetreibers ein bestimmtes pädagogisches Konzept habe, dass ich eben Kinder komplett von religiösen Einflüssen frei halten möchte. Dieses Konzept muss ich erstmal darlegen und auch selbst dann, wenn ich das dargelegt habe und dargelegt habe, dass das eben Eltern und andere vielleicht Kunden von mir verlangen, selbst dann wird ein Gericht noch abwägen, ob nicht die Interessen der betroffenen Arbeitnehmerin an ihrer Religionsfreiheit nicht gegebenenfalls höher zu gewichten sind. Das Bundesverfassungsgericht hat in Deutschland nämlich entschieden, dass die Religionsfreiheit ein ganz, ganz hohes Gut ist und dass Kopftuchverbote oder Verbote von religiösen Zeichen nur dann erlaubt sind, wenn konkrete Störungen zu befürchten sind. Einfach nur der Wunsch, ich möchte keine Kopftücher oder keine religiösen Zeichen sehen, wird daher nicht reichen, um ein Kopftuchverbot zu begründen.
Das heißt, so ein Kopftuchverbot ist nicht speziell aufs Kopftuch begrenzt, sondern es gelte zum Beispiel auch für eine Kette mit einem Kreuz dran.
Richtig. Also die Grundaussage ist, es dürfen natürlich nicht bestimmte Zeichen nur von einer bestimmten Religion verboten werden. Grundvoraussetzung ist ohnehin, dass sozusagen das Verbot sich auf jedwede religiösen Bezeichnungen zieht. Es dürfen also keine bestimmten Religionen benachteilt oder bevorzugt werden. Also wenn, dann muss dieses System der Religionsferne, der betrieblichen Neutralität jedwede Art von religiösen Zeichen umfassen.
Jetzt haben Sie das Beispiel gemacht mit der Kita. Da geht es ja um die Erziehung von Kindern. Der andere Fall war aber eine Verkäuferin in der Drogerie. Inwiefern könnte da denn ein Kopftuchverbot angemessen sein?
Da sehe ich noch viel weniger Chancen, ein Kopftuchverbot durchzusetzen, dass Menschen nicht in einem Kaufhaus einkaufen, weil es dort vereinzelte Verkäuferinnen mit Kopftuch gibt, halte ich für sehr, sehr fragwürdig. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass dort ein Arbeitgeber begründen kann, warum er in seinem Unternehmen, in seinem Betrieb Mitarbeiter mit religiösen Zeichen nicht beschäftigen möchte.
Sie haben schon gesagt, der Richterspruch aus Luxemburg lässt Luft für eine strengere Auslegung der Religionsfreiheit in den EU-Ländern. Das heißt, im Endeffekt, wenn jetzt die Verfahren zurück nach Deutschland gehen, könnten die Hürden für ein Kopftuchverbot weiterhin genauso hoch bleiben, wie sie das aktuell sind.
Richtig. Der Europäische Gerichtshof hat zwar gesagt, betriebliche Neutralität ist ein legitimes Ziel, aber die Vielfalt der Mitgliedstaaten ist entsprechend von den nationalen Gerichten zu beachten. Und wir haben eben in Deutschland eine besonders stark ausgeprägte Religionsfreiheit. Und auf die werden sich dann dort die Kopftuchtragenden Beschäftigten oder die Beschäftigten mit Kippa oder die Beschäftigten mit Kreuz um den Hals berufen können und werden sagen, meine Religionsfreiheit ist aber auch wichtig zu beachten. Und dann werden Gerichte Abwägungsfragen entscheiden und sich dort dann wahrscheinlich von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts leiten lassen, die eben sagt, ein solches Verbot nur im Ausnahmefall, wenn es konkrete Störungen gibt, die ich als Arbeitgeber gegebenenfalls darlegen muss.
Sagt Michael Fuhlrott, Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius. Herr Fuhlrott, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Winkler, danke.
Das kann ja was werden. Die EU will mit ihrem Klimaschutzprogramm Fit for 55 den CO2-Ausstoß in Europa deutlich begrenzen. Dafür setzt sie zum Beispiel auf mehr und mehr E-Autos auf den Straßen, wohl wissentlich, dass es bei weitem noch nicht genügend Ladesäulen gibt. Genau darin sieht ein Stuttgarter Start-up seine Chance und will den Strom direkt zum Auto bringen, mit kleinen, mobilen Ladetrucks. Gilly Hensoldt berichtet.
Die mobile E-Tankstelle, die nahezu geräuschlos durch ein Stuttgarter Wohngebiet fährt, sieht ein bisschen aus wie eine Straßenkehrmaschine. Ein schmaler, hoher Elektrotransporter, weiß lackiert. Hinterm Steuer der rollenden E-Tanke sitzt heute Julian Dörreich, einer der Gründer des Stuttgarter Startups E-Tree Mobility. Dörreich schwingt jetzt die langen Beine aus dem Auto, geht nach hinten und erklärt, was sich auf der Ladefläche verbirgt.
Das ist unser E-Tree Nummer 1 sozusagen. Das ist ein Demonstrator, der zeigt, wie kompakt unsere Ladetechnik ist, die sich auf diesem kleinen Fahrzeug befindet. Wir sind nicht größer als eine Palette. 1,20 Meter breit, 1,20 Meter hoch, 2 Meter lang. Und da verbirgt sich ein Schnelllader drunter.
Die Idee des Startups: Die Tankstelle kommt zum Auto und nicht das Auto zur Tankstelle. Hinter einer Klappe an der Ladefläche des Transporters ist das Ladekabel angebracht. Mit ein paar Handgriffen kann Dörreich das an jedes beliebige E-Auto, egal welcher Marke, anstecken und tanken.
Einfach laden lassen, das ist unser Motto. Ein Kunde kann uns bestellen. Wir kommen an den Ort, den er sich wünscht, zu der Uhrzeit und laden sein Auto.
Die fahrbare Schnellladesäule wird mit einer App übers Handy geordert. Christine Dodel, eine Kollegin von Dörreich, demonstriert, wie das funktioniert.
Ist ganz einfach. Im Prinzip öffne ich die E-Tree-App und kann dann direkt E-Tree bestellen, kann da dann die Uhrzeit auswählen und dann bekomme ich auch die Info, sobald der Fahrer unterwegs ist. Und dann wird der komplette Ladevorgang auch dokumentiert. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, bekomme ich dann die Rechnung auf mein Handy.
Die Kunden müssen nicht am Auto warten, sondern erteilen die Tankfreigabe über Smartphone. Ein teurer Service?
Also unsere Strompreise sind genauso teuer wie an jeder anderen Schnellladesäule. Und je nachdem, wo man sich befindet, wann man diesen Service möchte, gibt es zusätzlich noch eine Servicepauschale.
Das günstigste Monatsabo startet bei 3,99 Euro. In nicht mal 10 Minuten liefert die Schnellladesäule Strom für etwa 100 Kilometer. Ökostrom.
Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass alles an diesem Service grün sein muss. Die Energie in den Batterien kommt aus erneuerbaren Quellen. Das Fahrzeug, das ist nicht von uns entwickelt. Wir passen in jeden Transporter, aber wir suchen nur elektrisch angetriebene Fahrzeuge aus. Also unseren E-Tree wird man nicht in einem Dieselfahrzeug sehen.
2022 will das baden-württembergische Unternehmen starten. Dann sollen bundesweit 100 mobile E-Tankstellen unterwegs sein. Mit den mobilen Schnellladern wollen die Gründer auch dazu beitragen, dass die E-Mobilität in Deutschland eine Zukunft hat, sagt Dörreich.
Wir sind davon überzeugt, dass das im Moment die beste Technologie ist. Elektrische Antriebe, das sind die Zukunft. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das auch funktioniert im alltäglichen Leben.
Mit mobilen Batterietrucks gegen die Reichweitenangst. Über das Stuttgarter Startup mit seinem Schnellladeservice hat Geli Hensoldt berichtet. Die Fußball-EM ist rum und damit auch für den Sammelbildchenhersteller Panini die wohl lukrativste Zeit des Jahres. Doch nicht ganz, denn der Konzern selbst ist gerade heiß begehrt. Ein ehemaliger amerikanischer Baseballstar will das italienische Unternehmen bald kaufen. Alex Rodriguez heißt der Mann und an ihn geht unser Brief der Woche von Sabine Geipel.
Lieber Alex Rodriguez, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn es sieht so aus, als könnte Ihnen ein Slam gelingen, wie man wohl bei Ihnen auf dem Baseballfeld sagen würde. Sie, der hierzulande Klatschblattlesern ja eher als Ex-Freund von Sängerin Jennifer Lopez ein Begriff ist, wollen Panini, die Fußballbildchenfirma aus Italien, in ihre private Firmensammlung aufnehmen und dann an die Börse bringen. Schlappe 3 Milliarden Dollar könnte die Panini AG einspielen, heißt es. Lieber Alex Rodriguez, als Baseballer haben Sie mit Fußball doch eigentlich eher wenig an der Kappe. Daher gebe ich Ihnen gerne ein paar Tipps. Erstens, immer am Ball bleiben. Nicht, dass das Panini-Sammelalbum schon veraltet ist, wenn die Spieler noch nicht mal ihren Koffer fürs Turnier gepackt haben. Okay, dass dieses Jahr groß Euro 2020 draufstand, sei es drum. Und dass Fußballer ihre Frisuren wechseln wie Englands Trainer seine Spieler in der Verlängerung, das ist schon eine Herausforderung. Zweiter Tipp daher, eine starke Ersatzbank. Thomas Müller und Mats Hummels sollten sie immer als Bepper auf Vorrat haben, notfalls mit grauen Haaren. Man weiß nie. Dritter Tipp, ein ausgeglichener Kader. In jedem zweiten Päckchen der walisische Torwart, aber dafür kein einziger Robin Gosens, da steht Panini schnell nicht mehr so hoch im Kurs. Apropos Kurs, bei den Tauschbörsen ist aktuell die wertvollste Spielerkarte, noch vor Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, einer der drei Engländer, der seinen Elfmeter im Finale verschossen hat. Also lieber Alex Rodriguez, letzter Tipp, immer auf Überraschungen vorbereitet sein. Dann wird aus dem Börsengang auch ein Homerun. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Werle. Jasmin aus Speyer hat uns eine Frage an ihn gemailt. Sie ist in der Corona-Krise ins Grübeln gekommen und schreibt, ich habe in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Jetzt bietet sich in meiner Heimatstadt eine günstige Gelegenheit, eine Kneipe zu übernehmen. Aber ich habe Angst, dass ich mich finanziell übernehme und dass Corona mich monatelang ausbremsen könnte, was ich mir nicht leisten kann. Was würden Sie mir raten? Tja, sicher keine leichte Entscheidung. Unser Karrierecoach Martin Werle hat trotzdem ein paar Tipps.
Also grundsätzlich rate ich dazu, über den Tellerrand zu denken. Das heißt, die Corona-Zeit, die ist jetzt eine große Belastung, aber sie wird ja auch wieder gehen und dann ergeben sich wieder neue Möglichkeiten. Andererseits ist meine Erfahrung die, wenn Sie sich selbstständig machen, dann sollten Sie immer über finanzielle Reserven verfügen, die Sie über einige Monate hinwegtragen können. Also wir alle wissen nicht, wann es in diesem Land wieder und in der Gastronomie wieder normal zugehen wird, ob im Sommer oder erst im Herbst. Das heißt, das ist der Horizont, den ich einplanen würde. Ich würde Ihnen raten, wenn es jetzt die günstige Gelegenheit gibt, dass Sie in eine Verhandlung mit denen gehen, die Ihnen da einen Pacht- oder Kaufvertrag geben und dass Sie ein Verhandlungsmodell finden, das besagt, Sie zahlen den vollen Betrag erst dann, wenn Sie das Geschäft wieder voll eröffnen können. So würden Sie einerseits die günstige Gelegenheit nutzen, aber hätten andererseits auch eine gewisse Sicherheit. Und das ist auch bei der Verpachtung von Gastronomie ein übliches Modell.
Auch Patricia aus Schifferstadt hat uns gemailt. Sie schreibt, ich könnte mir vorstellen, den Arbeitgeber zu wechseln und habe demnächst auch ein Vorstellungsgespräch, leider aber nur online. Vor Ort wäre es sicher leichter für mich, ein Gespür zu bekommen, wie die Stimmung im Unternehmen ist, wie die Kollegen ticken, wie Arbeitsplätze, Kantine oder Gemeinschaftsräume gestaltet sind. Haben Sie eine Idee, wie ich an diese Infos drankommen könnte?
Also erst einmal unterschreibe ich das, was Sie sagen, Patricia. Der Eindruck, den man vor Ort gewinnt, der ist sehr wichtig. Man sollte da immer die Augen und die Ohren offen halten. Da das in diesen Zeiten nicht immer möglich ist, gibt es aber auch eine tolle Alternative. Und zwar, erstens, schauen Sie sich mal um bei Arbeitgeberportalen wie Kununu. Da schreiben also Mitarbeiter und Bewerber Bewertungen für Firmen. Und wenn da viele stehen, dann kann man wirklich etwas drauf geben. Wenn es nur ein paar Vereinzelte sind, dann eher nicht, weil das Ausreißer sein können. Und zweiter Tipp, Sie können über die sozialen Netzwerke einmal probieren, ob es Ihnen nicht gelingt, zu Mitarbeitern dieser Firma Kontakt aufzunehmen. Und dann haben Sie natürlich Insider-Informationen, dann merken Sie, wie die Leute ticken, dann kriegen Sie ein Bild von der Stimmung in dieser Firma. Und wenn Sie das alles an Informationen gesammelt haben, dann können Sie eine ähnlich fundierte Entscheidung fällen, als wenn Sie vor Ort gewesen wären.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das wär's doch, oder? Einen Tag weniger pro Woche arbeiten und trotzdem das volle Gehalt bekommen. Also ich würde es machen, aber in der Regel hört man von solchen hippen Arbeitskonzepten ja eher aus dem Ausland oder aus internationalen Tech-Konzernen. Doch der Trend weitet sich aus, denn weil es für viele Firmen immer schwieriger wird, gutes Personal zu finden, werden attraktive Arbeitsmodelle immer wichtiger. In Oftersheim bei Heidelberg bietet sogar ein Handwerksbetrieb seinen Beschäftigten die 4-Tage-Woche. Ninja Degen hat sich dort umgehört.
Die Handwerksfirma Ruchti in Oftersheim im Rhein-Neckar-Kreis hat über 80 Mitarbeiter. Unter einem Dach gibt es hier eine Schreinerei, Schlosserei, Trockenbau, eine Maler- und eine Elektroabteilung. Die Firma hat genug zu tun. Chef Bernd Röck hat sich trotzdem dazu entschlossen, seinen Beschäftigten einen Tag mehr freizugeben. Bei vollem Lohn.
Am Anfang waren sie skeptisch und dann so nach einem Tag, bis jeder realisiert hat, was da passiert, waren die eigentlich alle begeistert. Ich meine, unterm Strich haben sie erstmal für weniger Arbeitsleistungen eine Lohnerhöhung von 12-13% gekriegt. Das war finanziell erstmal ein relativ großer Schritt und sukzessive ist ich es aber am Einpendeln. Habe ich es bereut? Nein, habe ich nicht.
Manchmal ist aber so viel zu tun, dass doch Überstunden oder mehr Tage nötig sind. Insgesamt versucht der Chef aber, das mit mehr Personal aufzufangen. Und sein Plan, attraktiver für neue Leute zu werden, scheint aufzugehen. Eine 4-Tage-Woche kann da ein guter Anreiz sein, sagt er.
Wir kriegen hochwertigere Bewerbungen, aber trotz allem sind wir noch in jeder Abteilung auf Mitarbeitersuche. Wir haben uns zusammengesetzt, wie wir attraktiver werden können. Da war die Idee, dass wir einen Spagat finden wollen zwischen einer ausgewogenen Work-Life-Balance und auch für die Mitarbeiter, die mehr Geld verdienen wollen, denen mehr Stunden zur Verfügung stellen zu können. Und so sind wir auf die 4-Tage-Woche gekommen.
Der Betrieb ist dabei immer noch jeden Tag geöffnet. Die einen haben den Montag jetzt frei, die anderen den Freitag. Dirk Pittlik arbeitet in der Schlosserei und genießt die gewonnene Zeit.
Ich habe einen kleinen Garten, einen kleinen Hof und viele Hobbys. Man kommt dann ausgeruht in die Woche rein und ist dann einfach leistungsbereiter und leistungsfähiger. Die Motivation bei den Mitarbeitern ist dementsprechend hoch, sodass auch die zu leistende Arbeit in kürzerer Zeit abgeleistet werden kann.
So sieht es auch sein Chef. Er glaubt, dass für viele Arbeiten 4 Tage reichen, wofür man früher 5 gebraucht hätte. Und wer will, der kann immer noch voll arbeiten und bekommt dafür dann eben mehr Geld als vorher. Jeder, wie es ihm oder ihr passt.
Für die Jüngeren ist es sehr attraktiv. Dann das mittlere Alter ist so, dass die eigentlich lieber 5 Tage arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen. Und dann so ab 50, 55 ist wieder so der freie Tag sehr interessant.
Und die Kunden? Die merken im besten Fall gar nichts, sagt Mitarbeiter Dirk Pittlik.
Unsere Kunden werden damit nicht konfrontiert und es kann denen auch eigentlich egal sein, weil letztendlich zählt das Ergebnis und es ist bei uns durchweg positiv.
Chef Bernd Röck geht sogar noch einen Schritt weiter.
Ich glaube, dass es ein Arbeitszeitmodell der Zukunft ist und ich gehe auch davon aus, dass wir in 5 bis 10 Jahren permanent nur noch 4 Tage arbeiten werden, weil den Mitarbeitern an sich Freizeit wichtiger ist wie monetärer Ausgleich und ich denke, das wird sich so einpendeln. Ich glaube, es ist auf jeden Betrieb übertragbar. Man muss sich halt nur trauen, mal einen neuen Weg zu gehen.
Klingt richtig gut, oder? So manche Grenze hat die Sache aber. Der Chef selbst gönnt sich die 4-Tage-Woche nämlich nicht. Dafür beende ich jetzt meine 6-Tage-Woche. Das war SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR 1 Arbeitsplatz.